Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fein Dosiert.
Die Dosis macht das Wissen.
Der Podcast für die Jackentasche.
Und ich sitze zusammen mit dem Philipp und mit der Melanie.
Und Marco ist auch dabei, der schon so wunderschön anmoderiert hat.
Und wir sitzen hier in der Urlaubszeit und mussten unsere Abstände ein bisschen verlängern, in denen wir jetzt Podcasts raushauen, weil jetzt erst ich in Urlaub war und dann der Philipp und nächste Woche ist auch die Melanie in Urlaub. Das heißt, die nächste Folge kommt dann erst in 3 Wochen.
3 Wochen, ganz genau, ja. Aber ich würde sagen, Marco und Melli, ihr habt euch den Urlaub auf jeden Fall verdient und...
Ganz im Gegensatz zu dir, Philipp.
Ja, ich dachte, einer von euch sagt, ich habe den auch verdient, aber nein, scheinbar habe ich ihn mir nicht verdient. Okay.
Ja, Philipp, bevor wir jetzt in diesem Awkward-Moment weiter verharren, würde ich gerne darauf hinweisen, dass wir am 24. Oktober in der Now2Go meets Foam Session sind. Da stellen wir Foam-Hacks vor, also nicht nur wir, sondern jede Menge andere namhafte Foamerinnen und Foamer. Unter anderem die Nerdfallmediziner, die Pin-Up-Docs, die Rettungsaffen. Philipp, wer ist noch dabei?
Ja, ganz genau. Also von denen weiß ich es. Mal schauen, wer noch dabei ist. Aber gerade wo du Nerdfallmediziner sagst, ich war gestern auf dem Vortrag, ich habe euch das erzählt, ich habe es auch in der Insta-Story geteilt. Und zwar hat Martin Fandler von den Nerdfallmedizinern da einen Vortrag gehalten über das Lehren in der modernen Zeit, Lehren mit Internet. Und die Fragestellung war eigentlich, was ist das beste Lernmedium? Lehrbücher, Podcasts, Videos oder tatsächlich Hands-on? Und es war ein ziemlich spannender Vortrag. Ich habe euch vorhin schon ein bisschen was dazu erzählt. War sehr gewinnbringend und ich glaube, die Take-Home-Message war, dass die Podcasts, Videos, alles, was es so gibt in der Foam-Szene, auf jeden Fall eine sehr sinnvolle und wichtige Ergänzung sind zu all dem, was nebenher noch läuft. Natürlich kann das Hands-on nicht ersetzen und auch Lehrbücher sind wichtig, da steht vieles drin und alles hat seine Daseinsberechtigung, aber ich fand es schön, dass Martin darauf eingegangen ist, dass sowohl Podcasts, Videos oder Blogs wie Newspapers zum Beispiel einfach die medizinische Lehrwelt verbessern können bzw. bereichern können.
Ja, ist ganz spannend, ne? Und da hängt auch viel von der Community ab. Und unser Herz an der Community ist ja die Melanie. Was spricht denn unsere Community so?
Wir hatten zu Beginn unseres Podcasts eine Umfrage in sozialen Medien gemacht zu den Themen, was denn interessant wäre, was die Hörerinnen und Hörer interessieren würde. Und hier kam vermehrt die Bitte nach dem Thema Hypo- und Hyperglykämie. Und das haben wir uns jetzt hier zum Anlass genommen und möchten jetzt einfach mal die Krankheitsbilder, die Physiologie, was dahinter steckt, beleuchten und auch nochmal auf die Versorgung eingehen. Und da hast du, Marco, glaube ich, die Physiologie vorbereitet.
Ja, genau. Da möchte ich jetzt direkt mal einsteigen. Wenn wir uns die Physiologie von dem Glukosestoffwechsel anschauen wollen, dann müssen wir uns erstmal Gedanken darüber machen, was ist Glukose eigentlich und was hat es damit auf sich? Und da müssen wir unterscheiden, es gibt halt Kohlenhydrate, wo Glukose auch dazugehört. Da gibt es halt ganz, ganz langkettige. Die sind so ganz viele Glukoseteilchen aneinander geklebt. Und das ist zum Beispiel in so Vollkornprodukten irgendwie drin. Und es gibt dann, die werden dann immer kurzkettiger, bis es dann eben nur noch 2, 3 sind, die zusammenhängen. Oder auch Zuckerteilchen, Einzuckerteilchen. Und das ist dann sind diese Zuckerbestandteile, die uns im Stoffwechsel interessieren, wenn es dann bis auf ein Zuckerteilchen aufgespalten ist, der dann bei uns im Blut rumschwimmt. Und was jetzt passiert, wenn wir jetzt irgendwas Süßes essen oder einen gezuckerten Kaffee trinken, dann kommt der Zucker ja bei uns durch den Mund, wird er im Mund vielleicht schon mal angefangen, ein bisschen zu spalten, in den Magen und geht dann weiter in den Darm, wird dann ins Blut aufgenommen und dieses Blut fließt dann irgendwann an dem Hauptspieler, den uns jetzt die nächste Zeit auch noch beschäftigen wird, nämlich dem Pankreas vorbei. Und im Pankreas, da gibt es spezielle Inseln, die Langerhanschen Inseln. Das sind so circa 2% von der Masse vom Pankreas machen die nur aus. Und in denen sind die sogenannten Beta-Zellen drin. Und in denen wiederum, wenn da die Glukose reinkommt, der Zucker da reinkommt, dann schütten die besonders viel Insulin aus. So, jetzt muss man sich fragen, was ist Insulin? Insulin ist ein Hormon, was dann ins Blut ausgeschüttet wird. Deswegen spricht man auch vom endokrinen Teil des Pankreas. Das heißt, er schüttet es nicht nach außen in den Verdauungstrakt, sondern nach innen ins Blut. Und das Insulin schwimmt dann dementsprechend in der Blutbahn. So, jetzt wissen wir schon mal, Zucker und Insulin schwimmen irgendwie in der Blutbahn. Jetzt muss man wissen, dass Zucker alleine so gut wie nicht in ihren Wirkort, also an die Zellen hinkommt, sondern die würden einfach immer im Blut umherschwimmen. Und Insulin hat jetzt eine ganz besondere Wirkung, nämlich Insulin ist wie so ein Schlüssel. Ein Schlüssel, der an einer Tür passt, die groß genug ist, dass die Glucose da durchswitchen kann. Also Insulin ist sozusagen der Schlüssel und das Schlüsselloch wäre dann der Insulinrezeptor. Und wenn da jetzt Insulin dran bindet, dann öffnet sich die Tür und Glucose kann in die Zelle. Ein kleiner Nebeneffekt, den wir uns manchmal noch zunutze machen, ist, dass dabei auch Kalium mit in die Zelle wandert. Das ist vielleicht manchmal ganz interessant. So, jetzt ist die Glucose in der Zelle. Was macht die da? Naja, mit Glucose und Sauerstoff kann die Zelle jetzt in der Zellatmung ATP, also Energie, herstellen und als Abfallprodukt entsteht dabei CO2.
Das ist doch dieser Zitratzyklus, oder?
Genau.
Aber ich glaube, das wäre zu komplex, um das hier fein dosiert aufzubereiten.
Das ist wahnsinnig komplex, das stimmt.
Okay, also du hast gesagt, Glucose und Sauerstoff und raus kommt für uns das wichtige ATP und das in großer Menge.
Genau, dafür brauchen wir den Zucker bei uns im Körper.
Okay.
Gut, so viel zur Physiologie in aller Kürze. Und wenn was physiologisch ist, dann wissen wir in der Medizin, was funktioniert, kann auch nicht funktionieren. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder sind meine Schlüssel kaputt oder werden nicht in ausreichender Zahl produziert. Oder die Schlüssellöcher, die sind kaputt und der Schlüssel schließt da drin nicht mehr richtig. Und diese Krankheitsbilder hat Melanie für uns aufbereitet.
Ja, danke schön, Marco. Diabetes mellitus, vermutlich jedem zumindest als Wort ein Begriff, kann im Allgemeinen als Volkskrankheit bezeichnet werden, sowohl in Deutschland als auch jetzt mittlerweile weltweit. Die Deutsche Diabeteshilfe hat aktuelle Zahlen von 2020 bereits veröffentlicht und hieraus ergeben sich diagnostiziert ca. 7 Millionen Erkrankte in Deutschland, wovon, das finde ich ziemlich spannend, 6,9 Millionen einen Typ-2-Diabetes aufweisen.
Also das sind ja fast alle eigentlich mit dem Diabetes Typ 2 dann, oder?
Ja. Richtig. Und die Zahlen gehen seit Jahren stetig nach oben. Zudem kommt noch hinzu, dass die Dunkelziffer der nicht diagnostizierten Typ-2-Diabetiker deutlich höher sein muss eigentlich.
Gut, das hört man ja immer wieder, dass der Lebenswandel oder die Industrialisierung da ihre Finger mit im Spiel hat und zu diesen hohen Zahlen oder zu dem rasanten Anstieg in den letzten Jahren geführt hat. Ist es nicht so?
Ja. Als nationale Versorgungsleitlinie zur Therapie des Typ-1-Diabetes haben wir eine S3-Leitlinie zur Verfügung. Diese stellt 4 Typen des Diabetes mellitus dar und auf die würde ich kurz eingehen. Und zwar, das wäre zum einen mal der Typ-1-Diabetes. Hier ist das Problem, dass es eine körpereigene Zerstörung der Beta-Zellen in den Langerhans-Inseln gibt und daraus in ein absoluter Insulinmangel resultiert.
Das würde also heißen, wenn wir bei Bild von Marco bleiben vorhin, dass keine Schlüssel mehr da sind oder nicht ausreichend Schlüssel produziert werden.
Genau. Es kann sein, dass anfangs noch vereinzelt Insulin, also diese Schlüssel produziert werden und die dann im Verlauf über schnelle, also kürzere Zeit oder auch über etwas längere Zeit, was sich später dann wieder zeigt, wenn dann im Kindesalter oder im Jugendalter der Typ-1-Diabetes diagnostiziert wird, sich Stück für Stück verringern. Des Weiteren haben wir einen, vermutlich sogar der bekannteste Typ, das ist der Typ-2-Diabetes, der im Volksmund als Altersdiabetes bekannt sein dürfte. Und hier haben wir einen progressiven Verlust der Insulinsekretion, meist durch eine bestehende Resistenz des Insulins.
Okay, also das war dieses Prinzip, dass Schlüssel und Schloss nicht mehr ineinander passen. Also die Rezeptoren vom Insulin, die passen einfach nicht mehr mit den Schlüsseln zusammen und aufgrund dessen wird auch die Sekretion von den Schlüsseln eingestellt.
Genau, richtig.
Okay.
Als dritten Typ haben wir sogenannte Subtypen. Hier ist möglicherweise hervorgerufen durch genetische Defekte der Beta-Zellen oder der Insulinwirkung, durch Erkrankung der Pankreas oder durch einen Diabetes hervorgerufen durch Medikamente, durch Chemikalien, auch das ist möglich, oder Infektionen, dass hier einfach ein Diabetes entsteht. Der vierte Diabetes, neu auch als Typ 4 immer wieder mal beschrieben, ist der sogenannte Gestationsdiabetes, also der Schwangerschaftsdiabetes. Dieser zeichnet sich dadurch aus, dass er ein erstmaliges Auftreten während der Schwangerschaft sich zeigt.
Der ist aber auch reversibel, oder? Das heißt, wenn die Schwangerschaft vorbei ist, dann bildet sich auch dieser Diabetes zurück.
Er kann sich zurückbilden, aber die Gefahr, dass hieraus ein Typ-2-Diabetes entsteht, ist relativ groß.
Ah, okay. Das wusste ich nicht.
Okay, also das Problem ist ja, dass wir dann immer zu viel Glucose im Blut schwimmen haben, weil das Insulin nicht mehr richtig funktioniert. Also entweder zu wenig gebildet oder es funktioniert nicht mehr richtig am Schloss. Und die einzige Möglichkeit, das zu therapieren, zumindest in der Spätfolge dann, ist Insulin zu ersetzen, also Insulin zu spritzen. Und das ist auch gleichzeitig die häufigste Ursache für eine Komplikation, nämlich die Hypoglykämie, den Unterzucker. Die häufigste, es gibt noch andere, was bei uns jetzt nicht so häufig ist, ist hohe Anstrengung bei mangelnder Energiezufuhr. Oder es gibt auch so Tumore, die Insulin bilden und wo dann immer ohne externe Insulinzufuhr der Blutzucker absinken kann. Aber das ist eher selten. Das häufigste ist wirklich entweder aus Versehen oder auch aus Selbstmordabsicht eine Überdosierung von Insulin. Also dann haben wir wieder zu viel Insulin und es wird zu viel Zucker in die Zellen transportiert. Damit ist kein Zucker mehr im Blut und vor allen Dingen das Problem ist, der Zucker, der nicht mehr im Blut ist, der kommt auch nicht da an, wo wir ihn brauchen, nämlich im Gehirn, wo ganz viel Energie verbraucht wird, um unser Bewusstsein aufrechtzuerhalten. Das heißt, wir haben da eine Bewusstseinsstörung und sag mal, Philipp, was ist eigentlich der Grenzwert für eine Hypoglykämie?
Das hat mich auch interessiert. Es gibt da verschiedene Zahlen, die immer wieder im Raum stehen. Ich habe da mal in der Leitlinie von der Deutschen Diabetesgesellschaft nachgeschaut und die spricht von einer Blutglukosekonzentration von unter 50 bis 60 Milligramm pro Deziliter oder beziehungsweise unter 2,8 bis 3,3 Millimol pro Liter. Da kommt es immer darauf an, welche Werte man praktisch im Rettungsdienst hat oder welche Werte die Geräte anzeigen können, mit denen man arbeitet.
Alles klar. Und das Problem ist ja dann, dass wir im Blut zu wenig Zucker haben. Das heißt, wenn es nicht im Blut ist, dann ist es woanders. Also in der Regel in den Zellen, es sei denn, wir haben viel zu wenig aufgenommen, aber wie wir gehört haben, ist das selten. Und das bringt das Problem mit sich, dass eben im Gehirn nicht genügend Glukose zur Verfügung steht. Das Hirn verbraucht aber am meisten Glukose, um das Bewusstsein aufrechtzuerhalten. Also eins und eins zusammengezählt. Wenn ich nicht genügend Zucker habe und das Hirn am meisten Zucker braucht fürs Bewusstsein, dann können wir uns vorstellen, was passiert, wenn die Glukose fehlt. Nämlich das Bewusstsein geht flöten. Und das passiert in unterschiedlichen Stufen. Bei einer geringen Hypoglykämie, also beim Beginn des Unterzucker, da sind erst so Symptome wie Agitiertheit, Unruhe, kann auch schon eine Kaltschweißigkeit dazukommen. Und je größer der Glukosemangel dann wird im Gehirn, desto mehr Symptome haben wir dann bis hin zur Bewusstlosigkeit.
Aber Marco, die Symptome wie Agitiertheit, Kaltschweißigkeit etc. hat doch auch was mit einer vermehrten Adrenalinausschüttung zu tun, oder?
Oh, das stellst du mich aber in die Ecke. Aber natürlich, wenn das Gehirn merkt, dass es gerade am Untergehen ist, dann alarmiert es den Körper über den Sympathikus. Das heißt, Adrenalin wird ausgeschüttet, vollkommen richtig. Und das macht die Symptome. Und zur Therapie sagt der Philipp später noch was.
Ja, ganz genau. Aber vorher möchte die Melin noch was zur Hyperglykämie sagen und zu den Notfallbildern, die wir da erwarten.
Ja, da finden wir zwei. Das ist zum einen mal die diabetische Ketoazidose, die in einem Koma enden kann und das hyperosmolare Koma. Die diabetische Ketoazidose als eine Stoffwechselentgleisung bedingt durch den Insulinmangel und daraus folgend die Verstoffwechselung von Fettsäuren. Häufig wird durch die bestehende Ketoazidose erstmals der Diabetes Typ 1 diagnostiziert, also das ist oftmals vorher unbekannt. Durch den bestehenden absoluten Insulinmangel, also fehlende Schlüssel, können die Zellen keine Glukose aufnehmen und somit nicht zur Energie verstoffwechselt werden. Auf der Suche nach weiteren Energiequellen nutzt der Körper die Fettreserven, die zur Verfügung stehen, und der sogenannten Lipolyse findet statt. Daraus entstehen überschüssige Ketonkörper, diese als saure Valenz zum Absinken des pH-Wertes führen. Das Absinken des pH-Wertes möchte der Körper kompensieren. Das versucht er primär mal respiratorisch zu kompensieren und dadurch setzt eine tiefe und schnelle Atmung ein. Die Atmung oder das Atemmuster kennen wir alle, das ist die sogenannte Kussmaulatmung.
Okay, also wenn ich es richtig verstanden habe, dann sorgt der Insulinmangel dafür, dass kein Zucker mehr in die Zelle kommt. Das kompensiert die Zelle durch die Produktion von Ketonkörpern. Und die sind sauer und diese sauren Ketonkörper, die atmet der Körper über die Kussmaulatmung ab.
Genau, der Körper versucht über ein Puffersystem die Ketonkörper in die Lunge zu befördern. Oder besser gesagt, befördert sie in die Lunge, um sie dann hier abzuatmen, dass sie eben nicht mehr weiter den pH-Wert sinken lassen.
Okay, verstanden. Also die Kussmaulatmung, ein Symptom der diabetischen Ketoazidose.
Genau, ein weiteres klassisches Symptom dazu, wenn wir bei der Atmung bleiben, ist der Acetongeruch, der dadurch entsteht. Es riecht, ja, Fruchtessig, Nagellack war es früher drin. So kann man es eigentlich beschreiben.
Ja, Nagellack kann ich jetzt nicht so mitreden.
Fruchtig sauer vielleicht, David. Jetzt haben wir ja weiterhin das Problem, dass die Glukosekonzentration im Blut deutlich erhöht ist. Diese führt zu einer vermehrten Glukosurie, also eine erhöhte Ausscheidung von Glukose über die Niere und dadurch über den Urin. Wir wissen ja, die Nierenschwelle für Glukose liegt bei 180 Milligramm pro Deziliter und das Wasser, die Flüssigkeit im Körper folgt passiv der Glukose und somit haben wir natürlich auch einen steigenden Volumenverlust bis hin zu einer kritischen Hypovolemie oder auch einem Schock. Als Symptome können zu Beginn Übelkeit, Erbrechen oder Bauchschmerzen, auch die sogenannte Pseudoperitonitis einhergehen, Krämpfe, Muskelkrämpfe, Bauchkrämpfe, eine Polyurie, also vermehrtes Ausscheiden von Flüssigkeit im Verlauf zu einer Anurie wechseln. Dann, wie wir vorhin schon besprochen haben, die Kussmaulatmung und der Acetongeruch, eine Bewusstseinsstörung bis hin eben zum ketoazidotischen Koma.
Okay, danke für die Zusammenfassung nochmal.
Als weiteres Krankheitsbild der Hyperglykämie haben wir das sogenannte hyperosmolare Koma. Hier steht im Vordergrund ein enorm erhöhter Blutzucker. Meistens zeigen sich hier Glukosewerte größer 600 Milligramm pro Deziliter. Diese können ansteigen bis weit über 1000. Und folglich kommt es zu einer Hyperosmolarität des Blutes. Also der Anteil der gelösten Teilchen ist deutlich erhöht. Durch den massiven Glukoseanteil wird dieser wiederum über die Nieren und somit über den Urin ausgeschieden. Auch hier folgen große Mengen Wasser. Die Patienten dehydrieren. Es kann im Verlauf zu Krampfanfällen, Bewusstseinsstörungen oder vereinfacht gesagt Symptome eines generellen neurologischen Geschehens eintreten.
Wenn ich jetzt an die Blutzuckermessgeräte bei uns auf der Rettungswache denke, ich glaube, die können keine Werte von 1000 anzeigen. Wie kann ich denn präklinisch die Symptome differenzieren, beziehungsweise was mache ich denn präklinisch, wenn das Blutzuckermessgerät einfach nur High anzeigt?
Ja, genau, es zeigt High an, das ist schon mal das Erste. Und es kommt von Hersteller zu Hersteller, glaube ich, ist unterschiedlich. Also es sind meistens so um die 600 und alles drüber wird dann mit High angezeigt. Und je nachdem, nach unten hin steht dann Low dran und da kommt es, glaube ich, auch wieder auf die Werte, also auf den Hersteller an, welche Werte. Aber ich glaube, meine 130 zeigt es nichts mehr an.
Glaube ich auch, nagelt uns nicht fest auf die Werte, aber so in der Range, glaube ich, bewegen wir uns 600 High und 30 oder 20 dann Low.
Hier ist wichtig, glaube ich, auch nochmal die Information des Herstellers zu lesen über die Geräte, die genutzt werden.
Und außerdem kann ich es unterscheiden, das ketoazidotische Koma, das hat ja diese Kussmaulatmung und entsteht schon bei Blutglukosewerten, die unsere Geräte noch messen können. Und das hyperosmolare Koma, das zeigt ja dann High an und hat keine Kussmaulatmung.
Ah, okay, verstehe. Therapeutisch, was haben wir für Möglichkeiten präklinisch, wenn wir das erkennen, also einfach eine Hyperglykämie erkennen? Was sind unsere Maßnahmen, bis wir in der Klinik sind, Melli?
Ich würde sagen, ganz einfach symptomorientiert behandeln. Es gibt jetzt keine klassischen präklinischen Maßnahmen, die wir treffen sollten. Innerklinisch natürlich hier dann mit Volumengabe, Insulin fraktioniert dem Patienten verabreichen. Hier auch manchmal nochmal mit Kalium therapieren, aber das ist natürlich für die Präklinik überhaupt nicht relevant. Deswegen klassisch symptomorientiert. Man sollte immer dran denken, dass gerade wenn der Patient in Richtung Koma geht, ketoazidotisch oder hypoosmolar, ist da grundprinzipiell erstmal egal, dass wir eine Intensivkapazität haben in der Klinik, in die wir fahren. Ich würde auch mit der Volumengabe da vorsichtig sein und keine intensive Volumengabe forcieren, da eben auch die Gefahr des Hirnödems im Raum steht.
Und ich habe mich gefragt, als ich mal so Patienten hatte, warum, die haben doch Insulin, warum spritze ich das denen nicht einfach in der Dosis, die sie ja sowieso nehmen, was ja Angehörige oft wissen, was dann irgendwie die Patienten für Dosierungen, was für internationale Einheiten Dosierungen die dann brauchen von ihrem Insulin. Aber da ist nochmal ganz wichtig zu sagen, was ich eingangs erwähnt habe, mit Insulin, mit Glukose wandert auch immer Kalium in die Zelle rein. Und wenn wir jetzt einfach präklinisch unkontrolliert anfangen, Insulin zu geben, dann können wir ganz schnell eine Hypokaliämie erzeugen, was uns ganz schlimme Rhythmusstörungen macht und damit genauso schlimm für den Patienten ist. Deswegen damit gerne in der Klinik erst anfangen.
Genau, und normalerweise sind wir ja eigentlich, wenn wir bei Patienten vor Ort sind, halbe Stunde, 20 Minuten, auf dem Land vielleicht auch mal ein paar Minuten länger, aber dann sind wir in der Klinik und dann kann man das auch unter Überwachung durchführen.
Vielen, vielen Dank, Melli, für die Zusammenfassung von der Hyperglykämie und der Therapie, die wir da anstreben können. Marco hat gerade eben schon die Hypoglykämie erwähnt und hat so ein bisschen den Pathomechanismus dahinter erklärt. Was passiert denn da überhaupt? Und damit möchte ich überleiten zur Notfallspritze in dieser Folge. Und zwar haben wir uns da das Medikament Glucose ausgesucht. Glucose ist, wie eingangs erwähnt, ein Traubenzucker umgangssprachlich. Es ist ein Einfachzucker. Ein kurzkettiges Kohlenhydrat also. Und wie Marco schon gesagt hat, brauchen wir das, um Energie bereitzustellen. Im Gehirn funktioniert die Energiegewinnung fast ausschließlich durch Glucose. Beim Herzen sind es immerhin 30% der Energie, die das Herz braucht, die über Glucose bereitgestellt werden. Es gibt noch andere Produkte, zum Beispiel Sauerstoff oder andere, die dann eben dafür zuständig sind, Energie bereit zu liefern. Also Herz und Hirn wären so zwei große Vertreter, die viel Glucose benötigen, aber auch alle möglichen anderen Organe, die Glucose als Energielieferant brauchen.
Und jetzt habe ich aber versehentlich Insulin überdosiert oder habe in eines der seltenen Fälle so ein Insulinom und mir fehlt der Zucker. Was mache ich jetzt?
Genau, das wäre jetzt eine Indikation für die Gabe von Glucose, nämlich die Hypoglykämie mit den Grenzwerten, die vorhin schon genannt wurden. Also eine Blutglucosekonzentration von unter 50 bis 60 Milligramm pro Deziliter, beziehungsweise 2,8 bis 3,3 Millimol pro Liter. Da kommt es immer darauf an, in welcher Region man fährt. Das unterscheidet sich teilweise in Deutschland oder wenn man in Grenzgebieten zu Nachbarländern fährt. Da könnten wir auch mit dieser Millimol-Einheit konfrontiert werden. Ganz genau, also immer wichtig, schaut euch die Geräte an, mit denen ihr arbeitet, und kennt die Messeinheiten von den Geräten. Marco, du hast gerade vorgeschlagen, beziehungsweise du hast das Beispiel gebracht mit der Überdosierung von Insulin. Das wäre jetzt ein klassisches Beispiel, wo wir auch schnell drauf kommen würden, glaube ich. Aber ich möchte einfach nochmal daran appellieren, wenn wir Patienten haben, die unklar bewusstlos sind und wir vielleicht eine Hypoglykämie vermuten, denkt an verschiedene Differentialdiagnosen, die die Patienten auch haben können und die wir abklären müssen. Beispielsweise eine Sepsis oder ein neurologisches Geschehen, vielleicht sind sie postdiktal nach einem Krampfanfall. Aber zur Differentialdiagnose gehört auf jeden Fall nach unserem ABCDE-Schema beziehungsweise nach dem ABCDEFG-Schema das Don't Ever Forget the Glucose. Also ganz wichtig, Blutzucker checken und wenn der Blutzucker auffällig ist, in dem Fall eine Hypoglykämie, dann die Verabreichung von Glucose. Das Notfallmedikament Glucose wird in verschiedenen Konzentrationen angeboten. Ich glaube, das gängigste, was wir von den RTWs und NRFs kennen, ist das Glucose 40-prozentig. Aber es gibt auch 20-prozentige oder 10- und 5-prozentige Glucoselösungen. Das Mittel der Wahl bei einer Hypoglykämie ist, denke ich, bei den meisten die Ampulle mit der 40-prozentigen Glucose. Hier ist aber ganz, ganz wichtig zu sagen, dass die Applikation von 40-prozentiger Glucose nach der Herstellerinformation so nicht vorgesehen ist. Die muss unbedingt verdünnt werden und das liegt daran, dass Glucose extrem venenreizend ist. Und wenn wir paravasal unseren IV-Zugang gelegt haben, dann kann es sogar zu Nekrosen im umliegenden Gewebe kommen.
Deswegen habe ich schon bei der R-Ausbildung immer auf die Finger gehauen gekriegt, wenn ich keine Rücklaufprobe gemacht habe, wenn ich einen Zugang gelegt habe.
Ganz genau, Rücklaufprobe oder schauen, ob die Infusion gut läuft und nichts um die Einstichstelle dick wird. Wusstet ihr, dass Glucose früher, so knapp vor 100 Jahren, schon dazu verwendet wurde, um Varizen und Krampfadern unschädlich zu machen?
Ne, das sind so Nerd-Facts, die nur du weißt.
Ja, also ich finde das aber ganz eindrücklich. Wenn das also dazu genutzt werden kann, solche Gefäße eben zu verkleben, dann wird ja deutlich, wie aggressiv Glucose ist, wenn wir sie ins Gefäß spritzen. Deswegen nochmal der Appell, 40-prozentige Glucose immer verdünnen, möglichst 1:1 zum Beispiel, ja, dass wir aus einer G40-Ampulle, die 10 Milliliter hat, mit einer 10 Milliliter Trägerlösung dann einfach eine G20 herstellen und trotzdem unsere 4 Gramm applizieren können. Apropos 4 Gramm, wie dosieren wir das Medikament jetzt eigentlich? Und wenn man da in die Leitlinie schaut von der Deutschen Diabetesgesellschaft, dann schlagen die eben in ihrem Kapitel zur Behandlung der Hypoglykämie vor, dass bei bewusstlosen Patientinnen und Patienten eben eine Gabe von bis zu 20 Gramm Glucose angestrebt werden soll. Ja, in den meisten SOPs, ich habe mal verschiedene angeschaut, quer durch Deutschland durch, ist es so, dass meistens mit 5 bis 10 Gramm initial angefangen wird, wenn der Blutzucker entsprechend niedrig ist und dann im Verlauf geschaut wird, ob der Patientenzustand sich bessert und gegebenenfalls wird nochmal nachgegeben.
Jetzt habe ich meinen Patienten therapiert, Patient ist wieder wach, ihm geht es soweit gut. Lasse ich ihn jetzt zu Hause oder wie sieht es da aus?
Gute Frage, Mili. Selbst wenn es dem Patienten wieder gut geht, ist es so, dass durch die schnelle Verstoffwechselung von diesen kurzkettigen Kohlenhydraten, wie Glucose ja eins ist, sehr schnell vonstatten geht und deswegen der Patient über einen gewissen Zeitraum entweder weiter Glucose von uns braucht, wenn er selbst noch nicht in der Lage ist, was zu sich zu nehmen, oder er eben kleine Mahlzeiten oder Snacks angeboten bekommt. Hier ist ganz wichtig, dass wir auf die Vigilanz und Schluckfähigkeit von dem Patienten achten, um nicht eine Aspiration beispielsweise herbeizuführen, wenn sie sich verschlucken, weil sie doch noch nicht so ganz bei Bewusstsein sind, wie wir eigentlich gedacht haben. Also unterm Strich, ich würde sie auf jeden Fall mitnehmen. Es hat ja auch immer einen Grund, warum sie in die Hypoglykämie gekommen sind. Egal, ob es jetzt in suizidaler Absicht war oder akzidentiell, wir müssen der Sache auf jeden Fall auf den Grund gehen. Gegebenenfalls müssen sie auch in der Klinik neu eingestellt werden. Abschließend kann man dazu sagen, dass für uns präklinisch die Glucose ein gutes Mittel ist, um Patienten wieder aus der Bewusstlosigkeit herauszuholen und sie transportfähig zu machen, das heißt die Vitalwerte so weit zu stabilisieren, dass wir sie in die Klinik bringen können. Das heißt aber noch lange nicht, dass nur durch diese Glucosegabe die Patienten jetzt austherapiert sind, sondern es geht innerklinisch weiter mit komplexen Abstimmungen von Elektrolyten und die Überwachung der Patienten.
Wow, das waren ganz schön viele Informationen, wenn auch fein dosiert. Und jetzt interessiert uns natürlich der Blick in die Bibliothek. Wo könnt ihr euch nochmal vertiefend nachlesen? Wo könnt ihr nochmal nachschauen? Und da legen wir euch natürlich euer Nachschlagewerk für Physiologie, für Pathophysiologie ans Herz. Aber der Philipp hat auch noch was rausgesucht, wo ihr noch tiefergehende Informationen finden könnt.
Ja, ganz genau. Das packen wir in die Bibliothek und zwar geht es da, wie so oft, um die Leitlinie, in der man ganz viele Dinge nachlesen kann. Wir schreiben noch ein paar Kommentare oder ein paar Zeilen dazu, wo genau in der Leitlinie nachlesen könnt, damit ihr auch zielgerichtet das findet, wo es um die Therapie geht. Aber es lohnt sich natürlich immer der Blick, auch mal so quer durch die Leitlinie zu lesen, um vielleicht das ein oder andere doch mitzunehmen, das einem im Einsatz weiterhilft. Ein zweiter Punkt, den ich noch habe, ist ein Blog-Eintrag von den Kollegen von Nordfallmedizin. Die haben ein Video dazu gemacht, zum einen zu den verschiedenen Ursachen, also differenzialdiagnostisch, wenn der Patient bewusstseinsgestört ist, was kann es sein, worauf muss ich achten, hier gerade in Bezug auf die Hypoglykämie. Ich sage nochmal, don't ever forget the glucose.
Und damit leitest du natürlich auch perfekt über zu unseren Punchlines, unseren Lessons learned dieser Folge. Und ich habe angefangen, deswegen fange ich auch mit den Punchlines an. Da hatten wir uns über den physiologischen Glukosestoffwechsel unterhalten. Also Glukose kommt in den Pankreas, wird da von den Beta-Zellen in den Langhansischen Inseln aufgenommen. Die schütten Insulin aus. Insulin schwimmt dann mit der Glukose im Blut und öffnet der Glukose Tür und Tor in die Zelle rein.
Weiter haben wir vier Typen der Volkskrankheit Diabetes mit Typ 1, dem absoluten Insulinmangel, Typ 2, dem Verlust der Insulinsekretion. Wir haben als dritten Punkt verschiedene Subtypen und wir haben als Typ 4 den Gestations- oder eben Schwangerschaftsdiabetes, der erstmalig in der Schwangerschaft auftritt.
Dann haben wir uns über die Hypoglykämie unterhalten, einem Krankheitsbild von einem Glukosemangel, der zu einer Bewusstseinsstörung führt. Wir hatten da den Grenzwert unter 50 bis 60 Milligramm pro Deziliter angegeben. Und uns war nochmal wichtig zu ergänzen, bei jedem bewusstlosen Patienten den BZ auch zu messen.
Wir hatten das hyperosmolare Koma, das sich vordergründig zeigt mit enorm hohen Glukosewerten. Hier auf dem BZ-Messgerät meistens high, also größer 600 Milligramm pro Deziliter. Und wir haben das diabetische oder die diabetische Ketoazidose, die auch im Koma enden kann. Hier haben wir unter Umständen die Kussmaulatmung und einen Acetongeruch der Ausatemluft.
Ja, und zum Schluss noch die Notfallspritze Glucose. Ganz kurz nochmal wichtig, wir müssen einen gesicherten Zugang haben. Glucose ist sehr stark venenreizend, deswegen versichert euch zum Wohle des Patienten, dass der Zugang richtig liegt und appliziert erst dann die Glucose. Von der Dosierung, die meisten Handlungsempfehlungen starten wie gesagt so zwischen 5 und 10 Gramm Glucose, verdünnt möglichst auf eine G20-Lösung bis hin zu 20 Gramm Glucose Initial sagt die Leitlinie, natürlich immer in Abhängigkeit, was der Patient, was die Vigilanz des Patienten macht und was der Blutzucker, also die Blutzuckerkontrolle des Patienten ergibt. So, das waren die Punchlines.
Das war wieder viel Info. Wenn ihr nochmal nachlesen wollt, was wir so gesagt haben, schaut in die Shownotes. Wir haben auch wieder tolle Grafiken reingepackt, um das geschriebene und gesagte Wort für euch ein bisschen verständlicher zu machen. Und ich würde sagen, damit schließen wir die 8. Folge und nicht vergessen, die Dosis macht das Wissen.
Egal wann.
Egal wo.
Tschüss. Tschüss. Millimol pro Liter ist eine andere Maßeinheit, die wir hier wählen können. Und je nachdem, wie gesagt, was die Geräte anzeigen können, muss man damit arbeiten. Man kann es aber auch ganz einfach umrechnen.
Indem das weißt du doch bestimmt auswendig, oder?
Ja, ich wollte es dir gerade sagen. Indem man Milligramm pro Deziliter mal 18,02 macht. Nee, falsch, andersrum.
Fuck! Das Marco wir so 1, Philipp 0, Themenbereich Medizin.
Oh.